Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der englische Fußballer Gary Lineker, einige werden ihn kennen, hat bei wichtigen Länderspielen oft gegen Deutschland verloren. Und darum kann man verstehen, dass Lineker gegenüber der Presse es einmal ironisch so formulierte. In den 90er Jahren war das. Was ist eigentlich Fußball? Da sagt Lineker, Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Mann laufen 90 Minuten hinter einem Ball her und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Wenn man Hebräer 11 liest, dann könnte man Linekers Satz so abwandeln. Das Leben ist voller Schwierigkeiten und Herausforderungen. Viele Menschen laufen unendlich vielen verschiedenen Zielen hinterher, aber am Ende gewinnt immer der Glaube. Der lebendige Glaube an Jesus Christus. Der Apostel Johannes hat einmal an eine angegriffene Gemeinde diesen Satz geschrieben: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Johannes sagt nicht, unser Glaube redet sich die Dinge schön und blendet alles aus, was dagegen steht, bis es passt. So nach dem Motto der Ideologen: Behellige mich bitte nicht mit Fakten, sie könnten meinen Glauben stören. Nein, das ist es nicht. Der Glaube löst auch nicht per Knopfdruck jedes Problem in Sekundenschnelle. Auch das sicher nicht. Der Glaube ist nicht wie ein Zauberstab. Aber der Glaube wird von Gott durchgetragen, er wird bewahrt und kommt immer ans Ziel. Der Glaube hat das bessere Ende für sich, so könnten wir es sagen. Paulus, Römer 8, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das meint Johannes hier. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Lebensgefühl als Christen allerdings sieht manchmal ziemlich anders aus. Wenn wir am Ende unserer Kräfte sind, wenn wir erschrecken über unsere eigene Schuld, wenn wir an einer Stelle bohren, wo kein Durchkommen ist, vielleicht über Monate oder Jahre hinweg, dann spüren wir oft nichts von diesem Sieg. Dann brauchen wir dringend Ermutigung. Genauso wie die Empfänger des Hebräerbriefs, wir sind keine Ausnahme mit unseren Empfindungen. Die haben sich auch nicht immer sehr siegreich gefühlt in ihrem Glauben. Die wussten auch um Verfolgung und Bedrängnisse und Hoffnungslosigkeiten. Und darum brauchten sie dringend Ermutigung. Keine Durchhalteparolen, keine religiösen Sprüche, sondern Ermutigung mit Substanz. Und Gott hat ihnen diese Ermutigung geschickt, indem er ihnen zeigte, wie die Machtverhältnisse wirklich sind. Darauf kommt es an. Wie sind die Machtverhältnisse? Gott verschafft uns immer wieder einen realistischen Blick auf die Situation, wie sie wirklich ist. Wir meinen ja oft, wir seien dann besonders realistisch, wenn wir die Welt und unsere Probleme so betrachten, als ob es nur das Sichtbare gäbe. In der Philosophie nennt man diese eingeengte Sichtweise Eci Deus Non Daretur, als ob es Gott nicht gäbe, als ob Gott nicht gegeben wäre. So wollen wir an die Welt herangehen. Und Gott sagt, genau das ist unrealistisch, weil ihr genau damit den entscheidenden Teil der Wirklichkeit ausblendet. Eci Deus Non Daretur ist ein Scheuklappenprinzip. Und deshalb betont der Hebräerbrief, ihr braucht euch mit eurem Glauben nicht zu verstecken. Für die wirklichen Machtprobleme des Lebens, da ist euer Glaube euer wichtigstes Pfund, der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und der Hebräerbrief behauptet das nicht nur, sondern er schickt sich auch an, den Beweis zu führen. Er erinnert uns ab Kapitel 11, ab Vers 17, Kapitel 11, Vers 17 folgende, erinnert uns an die großen Machtproben, die der Glaube in der Vergangenheit zu bestehen hatte. Und der Hebräerbrief will uns damit sagen, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du heute zu Jesus gehörst, im Jahr 2009, dann hast du den gleichen Glauben und den gleichen Herrn und dann kannst du von genau den gleichen Voraussetzungen für dein Leben ausgehen. Vor 14 Tagen, also am Sonntag vor den Bibeltagen, da hatten wir die ersten drei Machtproben gesehen, die Hebräer 11 beschreibt. Da hatten wir gesehen, der Glaube überwindet die Macht des Todes. Am Beispiel von Abraham und seinem Sohn. Wir haben gesehen, zweitens, der Glaube überwindet die Macht der Herrscher. Moses Eltern retten den Säugling vor dem Zugriff des mächtigen ägyptischen Pharao. Und drittens hatten wir gesehen, der Glaube überwindet die Macht der Trägheit. Am Beispiel des Moses selbst. Und heute werden wir, wie versprochen, bis Vers 31 weitere Machtproben erleben, in denen der Glaube sich bewähren muss. Und jeder von uns kann herausfinden, welche dieser Situationen für ihn zurzeit die gefährlichste ist. Also welche dieser Machtproben sie momentan besonders herausfordert. Die Machtproben des Glaubens Teil 2 heute also. Und dazu setzen wir nochmal bei Vers 25 an. Bis zu dem waren wir vor 14 Tagen gekommen. Hebräer 11, Vers 25. Sie haben den Text vor sich auf Ihrem Zettel und wir steigen ein mit diesem Vers 25. Durch den Glauben wollte Mose viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Mose steht hier also vor einer schwierigen persönlichen Wahl, vor einer Alternative. Er hatte sich die nicht ausgesucht, sondern Gott hatte ihn da reingestoßen in diese Alternative. Und sie lautete, entweder ich gehorche Gott und stelle mich zu seinem Volk, das auch mein Volk ist, oder ich bleibe auf Dauer in ägyptischem Lohn und Brot und lasse Gottes Auftrag links liegen. Entweder ich ruhe mich im gemachten Nest aus und sichere meine Diplomatenrente, oder ich bin bereit, um Gottes Willen neu aufzubrechen, neu anzufangen und etwas für ihn zu riskieren. Liebe Leute, wie viele Menschen verschleudern um eines kurzfristigen Genusses willen die großen Ziele, die Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Und sie werden zu Sklaven ihrer Trägheit. Nicht so Mose, der Glaube besiegt die Macht der Trägheit. Und diesen Glauben will Jesus uns schenken, hat er gesagt. Den brauchen wir auch, denn die Macht der Trägheit bedroht uns ja genauso wie den Mose. Wir kommen auch wieder in solche Situationen, wo wir uns entscheiden müssen zwischen unserer Bequemlichkeit und dem, was Gott will. Bin ich bereit, wirklich seinem Willen zu folgen? Bin ich bereit, seinem Projekt den Vorzug zu geben? Und zwar auch dann, wenn es für mich bedeutet, für mich persönlich, dass ich auf das eine oder andere verzichten muss. Den einen oder anderen Genuss, dass ich den einen oder anderen Plan aufgeben muss, das ein oder andere Privileg aus der Hand geben muss oder auf meine Bequemlichkeit verzichten. Der Glaube besiegt die Macht der Trägheit. Hatten wir gesehen bei Mose. Aber damit ist die letzte Schlacht noch nicht geschlagen. Denn die Trägheit arbeitet ganz eng mit einer Partnermacht zusammen. Die Trägheit hat einen höchst effektiven Koalitionspartner. Und das ist die Feigheit. Und das ist nun die nächste Machtprobe, der wir uns zuwenden, für heute also unser erster Punkt, insgesamt in der Reihe unser vierter Punkt. Nur, dass Sie nicht sagen, ich hätte Ihnen heute mehr Punkte als sonst zugemutet. Also der vierte Punkt ist der erste Punkt. Ja? Punkt 1 war die Macht des Todes, Punkt 2 die Macht der Herrscher, Punkt 3 die Macht der Trägheit. Und jetzt fangen wir an mit Punkt 4, der Glaube besiegt die Macht der Feigheit. Durch den Glauben wollte Mose viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben und hielt die Schmach Christi, Vers 26, für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Anlass zu Feigheit hätte Mose wirklich genügend gehabt. Mose war klug genug, um zu wissen, was er mit seiner Entscheidung für sein Volk und damit gegen eine ägyptische Existenz riskieren würde. Das hat er ganz klar gesehen. Und Hebräer 11 zeigt uns, dass er das bewusst einkalkuliert hat. Der Glaube besiegt die Macht der Feigheit. Hier in Vers 25 steht, er wollte viel lieber, das heißt aus Überzeugung, Vers 25, mit dem Volk zusammen misshandelt werden. Vers 26, die Schmach Christi ertragen. Vers 27, den Zorn des ägyptischen Königs hinnehmen. Viel lieber. Inwiefern konnte Mose schon die Schmach des Christus ertragen? Also Christus heißt ja Messias. Er hat ja nur begrenzte Kenntnis davon, was der echte Messias einmal tun würde. Man kann das übersetzen, er wollte die Schmach für Christus übertragen. Ertragen. So kann man diesen Genitiv übersetzen. Das heißt, er nahm teil am Leiden des Volkes, aus dem der Messias kommen würde. Und dadurch hatte er auch teil an der Leidensgeschichte, durch die Gott seinen Plan verwirklichte. und zum Messias hinführte. Also Mose war daran beteiligt, dem Kommen von Christus den Weg zu bereiten. Und er hat dafür auch gelitten. Das war sein Teil der Schmach für Christus. Und in gewisser Weise hat er auch die Schmach des Christus getragen. Er war auf ähnliche Weise, natürlich viel geringer, aber ähnlich verfolgt wie der Messias. Mose erlebte es, dass er als einsamer Prediger fast gegen ein ganzes Volk stand, wie Jesus manchmal. Mose erlitt es, dass leibliche Verwandte, vornehmlich seine Schwester Miriam, ihn bekämpften, obwohl er der Miriam nichts getan hatte. So wie auch Jesus von seinen Halbgeschwistern bekämpft wurde. Hebräerbrief will hier also sagen, Mose war auf geheimnisvolle Weise schon vorab in die Leidensgeschichte des Messias mit hineingezogen. Das hat er natürlich noch nicht alles vollkommen überblickt, aber er hat auch, ohne es ganz zu übersehen, in seinen Schriften bereits auf Jesus hingewiesen. Jesus hat mal gesagt in Johannes 5, Vers 46, wenn ihr Mose glauben würdet, dann würdet ihr auch mir glauben, denn er hat von mir geschrieben, sagt Jesus über Mose. Und das alles ist Mose teuer zu stehen gekommen. Er hat die Schmach Christi getragen, Vers 26, er wurde mit dem Volk zusammen misshandelt, Vers 25, er bekam den Zorn des Königs zu spüren, Vers 27. Es gab genügend Situationen, in denen die Krake der Feigheit ihre ekligen Arme nach Mose ausstreckte. Wir kennen auch solche Situationen. Da wollen wir uns am liebsten verkriechen und weglaufen. Hauptsache, es merkt keiner, dass wir zu Jesus gehören und ihm dienen. Hoffentlich fällt nichts auf. Wie viel Angst haben wir vor Menschen? Manchmal auch vor Situationen. Auch vor uns selbst manchmal und unserer eigenen Unfähigkeit. Und umso dringender brauchen wir diese Verheißung. Der Glaube, den Gott seinen Kindern schenkt, der besiegt schließlich auch die Macht der Feigheit. Nicht immer und nicht immer vollständig, aber doch immer öfter. Mose ist später auch manchmal noch schwach geworden, feige. Ja, wird sogar dokumentiert im Alten Testament. Aber Gott hat an ihm gearbeitet. Gott hat ihn in seine Gemeinschaft hineingezogen. Gott hat sein ganzes Leben immer wieder neu ausgerichtet. Und so fragen wir wieder, wie war das möglich, Mose? Was hat dein Herz dazu bewegt, dass du dich nicht der Feigheit ergeben hast, dass du nicht im entscheidenden Moment eingeknickt bist, wenn es drauf ankam? Woher hattest du die Kraft, wie hier in Vers 26 steht, die Schätze Ägyptens loszulassen und stattdessen das Leiden von Christus und für Christus zu ergreifen? Die Schätze Ägyptens, das war keine Kleinigkeit. Denken Sie an das Grab Tutanchamuns. Tausende Kilos von Gold, das waren die Schätze Ägyptens. Was sind unsere Schätze Ägyptens? Und dem gegenüber hielt Mose das Leben mit Christus und auch das Leiden mit Christus für den größeren Reichtum als die Schätze in der Größenordnung eines Tutanchamun. Was hältst du für den größeren Reichtum deines Lebens? Warum hat Mose sich richtig entschieden? Die Antwort steht am Ende von Vers 26. Da steht's genau. Denn er sah auf die Belohnung, nämlich von Gott. Er hatte begriffen, den Genuss der Sünde, den habe ich eine Zeit lang. Aber den Genuss, bei Christus zu sein und mit ihm zu leben und bei meinem Gott geborgen und zu Hause zu sein und mit ihm versöhnt zu sein, diesen Genuss schenkt er mir eine Ewigkeit lang. Verstehen Sie, das war für Mose viel mehr als ein Rechenexempel, so nach dem Motto, einige Jahre hier und auf der anderen Seite eine ganze Ewigkeit. Das auch, aber es war viel mehr, es war wie der Unterschied zwischen Tag und Nacht. Wie der Unterschied zwischen Hölle und zwischen Himmel. Zwischen Himmel und Hölle. Der Unterschied mit Gott oder ohne ihn. Verloren oder gerettet. Beladen mit meiner Schuld und Vergangenheit oder alle Schuld vergeben. Das war die Alternative. Und da fiel Mose die Wahl nicht schwer. Was ist schon allerweltlicher Reichtum und allerweltlicher Erfolg? Neulich erwähnte das schon mal, hörte ich von einer interessanten Studie. Da wurde gefragt, wer in dieser Zeit der Wirtschaftskrise wohl mehr Angst hätte. Die Wohlhabenden oder die Ärmeren? Und das Ergebnis war, die Wohlhabenden haben mehr Angst. Denn sie haben Angst vor dem sozialen Absturz. Man könnte mal lachen und sagen, wenn sie da erstmal bei den Ärmeren gelandet sind, gehören sie ja auch zu denen, die weniger Angst haben. Also wovor haben sie ja noch Angst? Es ist seltsam mit den Schätzen Ägyptens. Sie sind so vergänglich und sie können unser krankes Herz nicht heil machen. Das kann nur der Herr. Und bei dem wollte Mose um jeden Preis sein, bei diesem Herrn. Der unsichtbare Gott und der unsichtbare Himmel waren für Mose realer und beeindruckender als der sichtbare Pharao und die greifbaren Schätze Ägyptens. Und Luther hat das wunderbar zusammengefasst. Luther hat gesagt, das ist die Eigenschaft des Glaubens. Sehen, was keiner sieht. Und nicht sehen, das heißt nicht gebannt auf das Starren, was jeder sieht. Das ist die Eigenschaft des Glaubens, sagt Luther. Sehen, was keiner sieht. Und nicht sehen, nicht gebannt auf das Starren, was jeder sieht. Das ist Realismus. Und natürlich räumt der Hebräerbrief ein, ist das für uns noch ein gewisses Problem, dass wir Gott mit unseren Augen nicht sehen können. Klar, zugegeben. Aber das muss uns nicht daran hindern, uns so gewiss an ihn zu halten, als ob wir ihn sehen würden. Denn Gott hat uns eine Brücke gebaut. Gott hat uns eine Brücke gebaut, die diese Unsichtbarkeit, in der wir zurzeit noch leben und unter der wir zurzeit noch leiden, überbrückt und über die wir jetzt schon mit ihm in Verbindung sein dürfen. Und diese Brücke, das ist nicht die Einbildung. Diese Brücke, das ist nicht die Kraft des positiven Denkens, sondern diese Brücke, das ist der Glaube. Das ist nicht etwas, was wir Menschen machen, sondern was Gott uns schenkt. Dieses feste Vertrauen in Gottes Verheißung, in Gottes Zusage, in seinem Wort, die Gott jedem schenkt, diese Glaubensbrücke, der ihn darum bittet, der sagt, Herr, schenke mir das. Ich brauche dich. Der bereit ist, sich vor ihm zu beugen. Und dieser Glaube, der die Feigheit besiegt, der besiegt dann auch eine fünfte Macht, von der unser nächster Vers spricht, die wir jetzt schneller behandeln können, diese fünfte Macht. Um welche Macht handelt es sich? Vers 28. Durch den Glauben hielt Mose das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburten nicht anrühre. Um welche Macht handelt es sich hier? Dieser Vers erinnert uns an jene schreckliche Nacht in Ägypten. Als Gott die Ägypter mit der 10. und letzten Plage schlug. Immer wieder hatten sie sich geweigert, die Kinder Gottes ziehen zu lassen, obwohl Gott sie dringend dazu aufgefordert hatte und gesagt hat, ihr werdet eine Strafe bekommen, wenn ihr mein Volk nicht ziehen lasst. Und Sie kennen fast alle das berühmte Spiritual, das von dieser Situation singt. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Lass mein Volk ziehen. Und schließlich schickt Gott seinen Gerichtsboten, der die Erstgeburt der Ägypter töten will, soll, muss, aber Israel soll verschont werden von dem Gericht Gottes. Und das Einzige, was Gott von seinen Leuten fordert, ist, dass sie ihm vertrauen. Das Einzige. Und das ist der fünfte Sieg, den Gott dem Glauben schenken will. Der Glaube überwindet die Macht des Gerichts. Also wenn Sie mitschreiben, das ist unser fünfter Punkt. Der Glaube überwindet die Macht des Gerichts. Was macht nämlich der Glaube in dieser Situation? Er verlässt sich gehorsam auf den einen Weg, den Gott zur Rettung vorgibt. Auf den einen Weg. Sie sollen ein Lamm schlachten, mit dem Blut die beiden Türpfosten und die Schwelle des Hauses bestreichen. Und hier steht, er hält das Passa, also Mose geht ihnen voran. Seine Aufgabe wird hier betont. Er muss das Volk leiten. Und dieser Glaube, mit dem sie tun, was Gott sagt, der verhindert, dass der Gerichtsbote in die Häuser kommt. Es ist nicht eine magische Wirkung dieses Blutes. So wie ein geheimnisvoller Abwehrzauber, streiche das Blut hin und es entfaltet eine magische Wirkung, sondern es ist schlicht der Weg, den Gott zur Rettung bestimmt hat. Der Weg, den Gott dem Glauben angeboten hat. Und wer sich vertrauensvoll daran hält, wer im Glauben das Blut an die Schwelle und an die Pfosten pinselt, den rettet nicht dieses magische Blut, sondern den rettet Gott persönlich, indem er ihn von dem gerechten Gericht verschont. Und natürlich ist es kein Zufall, dass Gott von Mose ausgerechnet diese Methode verlangt, diese Vorgehensweise. Denn damit kündigt Gott 1400 Jahre vor Christus an, wodurch auch wir vor dem Gericht gerettet werden. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und das gilt bis heute. Der Glaube überwindet die Macht des Gerichtes. Das ist der wichtigste Sieg des Glaubens. Auch unser Glaube verlässt sich auf Blut, das vergossen wurde. als der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha sein Blut gab für uns, sein Leben hingab. Und wieder gilt, es ist nicht die magische Wirkung des Blutes, es ist nicht irgendein Automatismus, der im Abendmahl walten würde, sondern das Blut Jesu Christi, das steht für sein ganzes Opfer, das er für uns gebracht hat, für sein ganzes Leiden und Sterben, für seine ganze Passion, die er auf sich nahm, um für meine und für deine Schuld die Strafe zu tragen. Und wer das für sich persönlich gelten lässt, wer Jesus vertrauensvoll darum bittet, Herr, vergib mir und danke, dass du alle meine Schuld bezahlt hast, der ist dem Verderber, wie es hier heißt, der ist der gerechten Verurteilung entkommen. So überwindet der Glaube die Macht des Gerichtes. Und bitte bedenken Sie, der Unterschied zu den bisher genannten Mächten ist auffällig. Hinter dieser Macht des Gerichtes, da steht Gott. Hinter den anderen Mächten stand letztlich der Teufel. Die Macht des Todes, Macht der Herrscher, Macht der Feigheit, Macht der Trägheit. Aber hinter dieser Macht des Gerichtes, da steht Gott selbst. Er sendet den heiligen Verderber. Es ist eine heilige Macht. Es ist ein gerechtes Gericht. Dieses Gericht ist nicht eine dunkle Seite Gottes, sondern es ist untrennbar mit der Heiligkeit des ewigen Gottes verbunden. Wenn er Gott sein will, wenn Gott seiner Heiligkeit und seiner völligen Reinheit und Vollkommenheit treu bleiben will, dann kann er Sünde nicht stehen lassen. Es ist sein Gericht, es ist sein heiliges Gericht, es ist nötig um Gottes Willen. Aber niemand wünscht sich mehr als Gott selbst, dass wir diese Macht seines Gerichtes, dass wir dieser Macht seines Gerichtes entkommen. Niemand wünscht sich das mehr als Gott selbst. Und daraus hatten wir gerade letzten Sonntag beim Propheten Jona so deutlich und sonnenklar gesehen, dass Gott keine Freude hat am Tod des Gottlosen. Hesekiel 18, Vers 32. Dass Gott nicht will, dass irgendjemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße komme. 2. Petrus 3, Vers 9. Das will Gott. Und darum das Blut, das Christus für uns vergießt. Er will uns vor seinem Gericht beschützen. Und darum hat Gott Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um die Rettungsbrücke zu bauen, die er schon damals in Ägypten ankündigte. Und diese Rettungsbrücke für Sie und für mich ist sein Sohn Jesus Christus. Und wenn du den Fuß auf diese Brücke setzt, wenn du dich Christus anvertraust, wenn du ihm glaubst, wenn du dich persönlich an ihn wendest und sagst, Herr, vergib mir meine Schuld und halte mein Leben von nun an und für immer in deinen Händen fest, sei du mein Herr. Der hat die Macht des Gerichts überwunden. So überwindet der Glaube sogar die Macht des Gerichts. Und dann geht's immer noch weiter. Es gibt noch mehr, was der Glaube bewirkt. Noch einmal erinnert uns der Hebräerbrief an brisante Ereignisse aus dem Alten Testament, Vers 29 und 30. Sie merken, wir nähern uns dem Ende. Durch den Glauben, Vers 29, gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Durch den Glauben, Vers 30, fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Welche Machtprobe gewinnt der Glaube hier? Der Glaube überwindet, das wird Sie etwas überraschen, diese Formulierung, der Glaube überwindet sechstens die Macht des Faktischen. Der Glaube überwindet die Macht des Faktischen. Zwei Fakten, an denen keiner vorbeikommt. Schauen Sie, das Wasser ist zu tief, um auf die andere Seite zu kommen. Die Mauern sind zu hoch, um in die Stadt hineinzukommen. So sind nun mal die Fakten. Da gibt's keinen Ausweg, das ist die Macht des Faktischen. Bestimmte Tatsachen sind eben so, wie sie sind. Unverrückbar, unabänderlich, unreformierbar. Die Chance ist vertan und sie kommt auch nicht wieder. Unwiederholbar. Der nahestehende Mensch hat Jesus nun zum 4., 5. Mal abgelehnt. Und da ändert sich auch nichts mehr. Die Krankheit ist unheilbar. Das ist ein Fakt. Das Tischtuch zwischen dem und mir ist zerschnitten und das wächst auch nicht mehr zusammen. Da muss man sich abfinden. Irgendwie mit den Tatsachen arrangieren. Hoffnung war gestern. Heute heißt es nur noch die Zähne zusammenbeißen und irgendwie weiterleben damit. Oder ganz aufgeben. Das Meer ist zu tief. Die Mauern sind zu hoch. Um die Jahrhundertwende sprach der österreichische Staatsrechtler Georg Jelinek einmal von der normativen Kraft des Faktischen. Von der normativen Kraft des Faktischen. Das heißt, die Fakten sind so stark, dass sich die Normen und Maßstäbe nach den Fakten richten müssen. Lassen Sie mich ein Beispiel sagen. Die Mehrheit der Bevölkerung hat längst akzeptiert, dass hunderttausende Kinder im Jahr abgetrieben werden. Das sind die Fakten. Also muss sich die Politik danach richten und die Gesetze und Normen entsprechend abtreibungsoffen formulieren. Das ist die normative Kraft des Faktischen. Die Tatsachen sind so stark und so unveränderbar, dass sie von vornherein die Grenzen abstecken, innerhalb derer man sich jetzt nur noch bewegen kann. Die Fakten setzen eine Norm, an der man nicht mehr vorbeikommt und über die man nicht mehr hinwegkommt. Das ist die Kraft des Faktischen. Im Nacken die Ägypter und vor den Füßen das Wasser. Und mittendrin, wie im Sandwich, das Volk Israel. Eine klassische Falle. Und dann heißt es in 2. Mose 14, Herr Kohler hat das schon gelesen, und die Ägypter jagten ihnen nach mit dem ganzen Heer des Pharaos und holten sie ein. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn, Vers 11, und sie sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten? Hätten wir nicht da sterben können? Müssen wir nicht hier in der Wüste vergammeln? Und da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und das ist die Antwort des Glaubens. Aber Mose sagt das nicht einfach so souverän und ruhig und cool, sondern er muss ganz schön geschrien haben. Er muss ganz schön aufgeregt gewesen sein. Denn im nächsten Vers, Vers 14, 2. Mose 14, Vers 15, heißt es, und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Ja, daraus können wir schließen, Mose hat ziemlich verzweifelt geschrien. Und Gott sagt, ich höre es ja, sage den Israeliten, dass sie weiterziehen, rein ins Meer. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mittendurch, sodass die Israeliten auf dem Trockenen mittendurch das Meer gehen. Und dann heißt es im Vers 21, und dann kommt der spannende Moment, als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen. Durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen mitten hinein ins Meer auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und genau diesen Augenblick, diesen spannendsten Augenblick, greift unser Vers 25 auf. Er sagt, wie war das möglich, dass sie nicht verzweifelten? Dass sie nicht vor den Ägyptern kapitulierten? Vor der Macht des Faktischen. Nein, Vers 29, durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer, wie über trockenes Land. Und das versuchten die Ägypter auch nur ohne Glauben. Und die ertranken. Verstehen Sie, der Glaube überwindet die Macht des Faktischen. Der Glaube ignoriert die Fakten nicht. Die sahen schon, was da vor ihnen lag. Die waren ja nicht blind, aber sie haben sich auf Gottes Versprechen verlassen. Und liebe Leute, das ist ganz wichtig. Der Glaube ist nicht schwärmerisch. Der Glaube stürzt sich nicht einfach aus dem 10. Stock und sagt, Gott kann mich ja auffangen, wenn er will. Der Glaube fährt nicht bei Rot über die Ampel und sagt, Gott kann den Unfall ja verhindern, wenn er will. Der Glaube hängt sich aber an Gottes Verheißung. Das tut er. Und diese Verheißung ist am Ende immer stärker als die Fakten. Das ist es, was der Hebräerbrief uns hier sagen will. Die Macht des Glaubens überwindet die Macht des Faktischen. Und genau das Gleiche etwa 40 Jahre später. Jetzt liegt das versprochene Land vor ihnen, 40 Jahre danach. Aber Jericho lässt sie nicht durch. Und wieder sprechen alle Fakten gegen Israel. Es ist immer dasselbe. Jericho war eine Frontstadt, besonders gut befestigt, strategische Lage ausgezeichnet, die Soldaten bestens ausgebildet, die Mauern massiv und hoch. Das spricht alles gegen Israel. Nur Gott spricht für Israel. Und dann sagt Gott in Josua 6, Vers 2, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Und Gott sagt auch wieder, dass realisieren wird. Er gibt ihnen eine ganz klare Anweisung. Er sagt, in den nächsten 6 Tagen sollen die Soldaten täglich einmal um die Stadt herumgehen und 7 Priester sollen mitmarschieren und sie sollen jeweils eine Posaune tragen, aber erstmal nur tragen, noch nicht blasen. Und am 7. Tag, dann sollen sie alle 7-mal rumgehen und dann sollen die Priester blasen. Und dann soll das Volk das Geschrei erheben. Und dann würden die Mauern fallen. Das ist eine sehr eigenwillige Strategie, muss man sagen. Und das Motiv Gottes dahinter ist wahrscheinlich, dass er den Israeliten klar machen wollte, Leute, ihr seid es nicht mit eurer Kraft, sondern ich mit meiner. Und dass das auch die Leute aus Jericho kapieren sollten, hier ist der lebendige, heilige Gott am Werke. Und nicht irgendeine seltsame militärische Strategie. Und Gott verspricht in Josua 6, Vers 5, dann wird die Stadtmauer einfallen. Und dann könnt ihr reingehen. Und der Glaube verlässt sich ganz auf Gottes Macht. Der Glaube lässt sich von den eigenen Fähigkeiten nicht blenden und von den schlimmen Fakten nicht abschrecken. Und das sollten wir uns auch wirklich vor Augen halten. Wir wollen uns von den eigenen Fähigkeiten nicht blenden lassen und von den schlimmen Fakten nicht abschrecken lassen. Solange der Glaube nur eine Zusage von Gott hat, an die er sich klammern kann, das braucht der Glaube. Eine Verheißung, ein Wort Gottes. Und was meinen Sie, wie es ausgeht? Es ist alles so gekommen, wie Gott gesagt hat. In Josua 6, Vers 20, da steht am Ende, sie haben das gemacht und dann heißt es ganz lapidar, da fiel die Mauer um. Bumm, möchte man fast hinzufügen. Da fiel die Mauer um. Und darum fasst Hebräer 11 das gesamte Drama in Vers 30 mit diesem einen Vers zusammen. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Verstehen Sie? Durch den Glauben. Was militärisch unmöglich war, das wurde dem Glauben geschenkt. Jetzt denken Sie mal an die Mauern, an denen Sie sich immer den Kopf einrennen. Und an die tiefen Wasser, vor denen Sie immer wieder stehen und Angst haben und sagen, ich ertrinke, ich komme da nicht durch. Vertrauen Sie Gottes Zusage. Er kann das Unmögliche möglich machen. Werfen Sie sich dem Herrn in die Arme, wie es die Israeliten hier getan haben. Er bricht die Macht der Fakten. Durch den Glauben haben die Israeliten Gottes Verheißung wortwörtlich umgesetzt, obwohl das in militärischer Hinsicht überhaupt keinen Sinn ergab. Sie haben Gott um Gottes Willen vertraut. Das ist es. Sie haben Gott um Gottes Willen vertraut, was er ihnen gesagt hatte. Da fiel die Mauer um. Da ließ der Herr das Meer zurückweichen und die Israeliten gingen mitten im Meer auf dem Trockenen. Das ist der Glaube. Er unterwirft sich nicht der normativen Kraft des Faktischen, sondern der Glaube vertraut auf die normative Kraft der Verheißung. Darauf vertraut der Glaube. Auf die normative Kraft der Verheißung. Gott setzt das Maß. Und wenn Gott es will und wenn Gott es für richtig hält, dann kann er alles ändern. Jederzeit. Jederzeit. Und darum lasst uns ihm vertrauen. Darum lasst uns ihn bitten, wie immer die Fakten aussehen, vor denen wir stehen. Er wird uns nicht enttäuschen. Er hat das versprochen. Er wird seine Leute, die ihm vertrauen, nicht enttäuschen. Der Missionar Robert Moffat arbeitete einige Jahre in Südafrika, ohne dass sich ein einziger bekehrte. Jahr für Jahr. Aber er arbeitete und er betete weiter. Und einige Freunde aus England fragten ihn mal, was sie ihm denn schenken könnten für seinen Dienst. Außer den Spenden natürlich. Und da antwortete er, schenkt mir bitte eine Ausstattung fürs Abendmahl. Ein Abendmahlsgeschirr. Und die staunten nicht schlecht, als sie das hörten. Es war auch bekannt, dass es dort keine Bekehrten gab. Wofür brauchte dann ein Abendmahlsgeschirr? Aber sie wollten den Missionar nicht entmutigen und haben das Ding zusammengepackt. Und damals waren die Postwege ja noch länger. Sie besorgten das Abendmahlsgerät. Und als das Paket 7 Monate später in dieser entlegenen Gegend Südafrikas eintraf, da hatten sich in der Zwischenzeit mehr als 12 Menschen bekehrt. Und mit denen zusammen konnten sie das frisch eingetroffene Abendmahlsgeschirr einweihen und gemeinsam das Mahl des Herrn feiern, um das Moffat seine englischen Freunde gebeten hatte. Verstehen Sie? Wie immer die Fakten aussehen mögen, die uns zur Zeit entmutigen. Äußere Fakten oder innere Fakten in unserem Herzen. Wie tief das Meer sein mag, wie dick die Mauer, die uns aus Jericho aussperrt. Lasst uns den Herrn Jesus bitten und lasst uns seiner Zusage vertrauen, denn er bricht die Macht des Faktischen, genauso wie er die Macht des Gerichtes überwindet und die Macht der Feigheit. Bleibt für heute noch ein letzter Vers, ein letzter Machtkampf, den der Glaube bestehen muss. Und das muss ich, auch wenn unsere Zeit eigentlich abgelaufen ist, das muss ich Ihnen noch mitgeben, weil es so wichtig ist. Da geht es am Schluss um die Macht der Vergangenheit. Und das können wir nicht auslassen, weil so viele Menschen unter der Macht der Vergangenheit leiden. Letzter Vers. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Das ist das siebte. Der Glaube überwindet die Macht der Vergangenheit. Das ist so schön. Ganz unverblümt, ganz direkt erinnert der Vers daran, dass Rahab eine Frau mit Vergangenheit war. Sie lebte in Jericho und sie ist, das haben Sie gemerkt, sie ist neben Sarah die einzige Frau, die in dieser Galerie der Glaubensvorbilder genannt wird. Die einzige Frau neben Sarah. Bevor diese Heidin zum Glauben fand, bevor sie den lebendigen Gott Israels kennenlernte, da war Rahab als Prostituierte bekannt gewesen. Und dann brach eine neue Wirklichkeit in ihr Leben ein. Und als die Spione Israels die Situation vor Jericho ausspähten, bevor sie reinkamen in die Stadt, da fügte Gott es so, dass die Spione Israels ausgerechnet im Hause der Rahab landeten. Und die Rahab, die war bereit, die Kundschafter für ihren Landsleuten zu verstecken. Hier steht in Vers 31, sie nahm die Kundschafter freundlich auf. Sie hat sich um sie gekümmert. Warum? Weil sie erkannte, der Gott Israels ist der wahre und allmächtige Gott. Das hatte sie begriffen. Und sie hat es nicht nur begriffen, sondern sie hat es auch ergriffen. Sie hat daraus ihre persönlichen Konsequenzen gezogen. Ganz persönlich. Und sie hat gegenüber den Kundschaftern ihre Motive aufgedeckt. Das können wir nachlesen in Josua 2, Vers 9 bis 11. Da heißt es, sie sagt zu den Kundschaftern, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken von euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Warum? Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat. Haben wir eben gesehen. Die Macht ist faktisch schon gebrochen. Als ihr aus Ägypten zogt und was ihr den beiden Königen der Amoriter jenseits des Jordan getan habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es weiß keiner mehr, vor euch zu atmen. Sagt Rahab den Kundschaftern. Und jetzt kommt's. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das hat diese Frau begriffen. Was für ein Bekenntnis. Der Herr, euer Gott, der Gott Israels, ist der Herr, der wahre Gott im Himmel und auf Erden. Und bald schon wird Rahab sagen, es ist auch mein Gott. Was für ein Bekenntnis. Und darum hat Rahab dann auch ihr Leben riskiert, um den Israeliten zu helfen. Sie hat gesagt, bitte rettet mich und meine Familie, meine Großfamilie, bitte erbarmt euch über mich. Und sie wollte unter dem Schutz dieses Volkes stehen, weil sie unter dem Schutz dieses Gottes stehen wollte. Und schauen Sie mal, so wurde ihr ganzes Leben verändert, beschützt und von Gott in Dienst genommen. Noch im Jakobusbrief im Neuen Testament, 1400 Jahre später, das ist so schön, da wird Rahab als Vorbild eines echten Glaubens genannt. Die Hure als Vorbild eines echten Glaubens. Und auch der Jakobusbrief verschweigt nicht ihre Vergangenheit. Er nennt sie mit dem alten Titel, die Hure Rahab. Und doch wurde diese Frau Vorbild eines echten, lebendigen Glaubens, dem Gott vergibt und den Gott dahin bringt, dass er von ganzem Herzen dem Herrn dient und ihm gehorsam wird. Rahab ist ein lebendiger Beweis dafür, dass auch die schlimmste und traurigste Vergangenheit uns nicht festnageln darf. Kein von uns. Wenn Jesus mit seiner Vergebung alle Schuld wegräumt und wenn Jesus mit seinem Trost alle Traurigkeit tröstet, dann darf uns keine Vergangenheit mehr festnageln. Manchmal bleiben Narben, die uns auf dieser Erde noch begleiten. Das ist wohl wahr. Aber auch dann gilt die Zusage, dass in der Ewigkeit der Herr alles vollständig gut machen wird. Und bis dahin gibt er die Kraft, auch mit den Narben getrost und geborgen zu leben, unter dem Schutz des lebendigen Gottes. Und so hat es auch die Biggie erfahren, von der in den Ende der 80er Jahre ein Buch erschien, Biggie, eine von der Reeperbahn. Das ist so eine Rahab des 20. Jahrhunderts, wenn man so will, die 8 Jahre lang in der Prostitution festhing, Drogen, das volle Programm. Und die dann, wie Rahab, den lebendigen Gott kennenlernt. und es geschenkt bekommt, dass sie im Glauben sich diesem Gott in die Arme werfen und anvertrauen darf. Und sie hat das dann auch so bezeugt. Sie hat gesagt, ich merkte, Gott ist wirklich da und ich muss aufräumen in meinem Leben. Und ich wusste, ich habe sündig gelebt und Gott hat mich frei gemacht. Ich rief meine Mutter an und verabredete mich mit ihr. Und 2 Tage danach erzählte ich ihr alles, was sie in dieser Klarheit noch nicht wusste, dass ich eine Hure gewesen war und drogenabhängig und dass ich jetzt Vergebung von Gott bekommen habe, dass mein Leben jetzt Jesus gehört und dass er mich vom Tod gerettet hat. So schreibt es Biggie, eine von der Reeperbahn, eine Rahab der Neuzeit. Keine Macht der Vergangenheit darf uns festhalten. Bei Rahab hat Gott das dadurch noch unterstrichen, dass diese Frau im Stammbaum von Jesus selbst vorkommt. Das ist so verwunderlich. In Matthäus 1, Vers 5. Schauen Sie, Rahab wurde später die Mutter von Boas und der war der Urgroßvater Davids. Und aus der Linie Davids kommt dann 1000 Jahre später Jesus, der Sohn Davids, der versprochene Messias. Und das Geschlechtsregister Jesu im Matthäus-Evangelium verschweigt diese Rahab nicht peinlich berührt, sondern setzt sie ein in den Stammbaum des Messias, was für Frauen ohnehin nochmal, lassen Sie liegen, für Frauen ohnehin nochmal besonders auffällig war. Und damit unterstreicht Gott es noch einmal. Die Macht der Vergangenheit wird gebrochen durch den Glauben. Oder genauer müssen wir sagen, nicht so stark ist der Glaube, dass er diese Macht überwindet, sondern so stark ist der Herr Jesus Christus. Und alles, was der Glaube macht, ist dies, dass er sich an Jesus klammert, dass er sich zu Jesus flüchtet und dass er sagt, Herr, ich gebe zu, ich schaffe es nicht allein. Ich schaffe es überhaupt nicht. Ich brauche dich. Ich brauche deinen Schutz. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Nähe. Ich brauche dein Erbarmen. Ich brauche deine Hand, die mich durch das alles durchbringt. Das macht der Glaube. Und im Windschatten von Jesus, in der Bindung an Jesus, dürfen wir dann erleben, dass der Herr Jesus all die Mächte überwindet, denen wir ohne Jesus hilflos ausgeliefert wären. Sei es die Macht der Vergangenheit oder die Macht des Faktischen. Sei es die Macht des Gerichtes oder die Macht der Feigheit. Sei es, wie wir vor 14 Tagen sahen, die Macht der Trägheit oder die Macht der Herrscher, ja sogar die Macht des Todes. Die müssen alle am Ende kapitulieren vor dem Herrn Jesus Christus. Und darum kommt alles darauf an, dass sie dem Herrn Jesus Christus gehören. Dass sie sich ihm anvertrauen, ihm im bildlichen Sinne in die Arme werfen. Dass sie ihr Leben bei ihm festmachen. Sie ihn im Gebet anrufen. Und sagen, Herr, du bist es. Du bist mein Herr. Er hat uns kein leichtes Leben versprochen, aber dafür etwas viel Besseres. Er hat uns das Leben versprochen. Das Leben unter seinem Schutz und in seiner Nähe. Amen.